ARD Sounds.
MDR Klassik. Der Bachkanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Der Bachkanal ist immer noch in Weimar zu Gast. Aber heute weiten wir mal den Horizont über diesen Hof hinaus und gehen der Frage nach, was Bach so im Nebenher alles noch geleistet hat. Das war ein Auszug aus der Jagdkantate. Was mir behagt, ist nur die muntere Jagd von Johann Sebastian Bach. Also ein Stück, das Bach von Weimar aus für eine andere Residenz geschrieben hat. Man kann ja nun sagen, was man will über Weimar, aber es war in jedem Fall eine bedeutende Residenz. Und Bach, das hatten wir in der vorletzten Folge thematisiert, hatte hier eine hervorragende Hofkapelle. Aber er hielt sich nicht zwangsläufig ständig innerhalb der Schlossmauern auf, ist ja klar, sondern er hinterließ künstlerische Spuren auch gern mal außerhalb. Michael, dazu erstmal grundsätzlich, war ihm das laut Vertrag eigentlich erlaubt? Ich meine, die Verträge waren ja damals ein bisschen strenger. Nebentätigkeit,
ja,
versteuern.
Ja, also leider haben wir die Akte des Weimarer Finanzamtes von Johann Sebastian Bach noch nicht gefunden. Und tatsächlich ist es so, das, was wir wissen über seinen Anstellungsvertrag in Weimar, das sagt uns eigentlich nur etwas darüber aus, was er für ein Gehalt hat und letztlich sein Verhältnis zum Herzog und seine Tätigkeit vor Ort. Also diese Gastspiele außerhalb, die waren schon prinzipiell möglich. Man sieht auch anhand der überlieferten Materialien, dass es dann durchaus üblich gewesen ist, dass man den ordentlichen Weg ging, also dass man wirklich beim Herzog angefragt hat, ob der Kammermusikus eben mal zu Besuch nach Weißenfels oder sonst wohin kommen will. Allerdings muss es auch den anderen Weg gegeben haben. 1717, der Wettstreit mit Marchand, da ist ja die Überlieferung die, dass eben Bach tatsächlich einen Brief direkt bekommt von einem Mitglied der Dresdner Hofkapelle. Und wahrscheinlich muss er dann, wie es auch in Leipzig war, wenn er sich Urlaub nimmt, eben beim Herzog anfragen, vermutlich natürlich nicht direkt bei ihm klopfen, sondern das dem Oberhofmarschall melden und der gibt dann eben eine Genehmigung, wenn das geht, weil natürlich muss erstmal abgeprüft werden, ist vielleicht in dem Zeitraum, den man da vereinbart, irgendein derart repräsentativer Termin, dass einfach der Herzog darauf besteht, dass er da ist. Wenn er allerdings weg ist, dann ist auch klar, dann muss er sich selber um seine Vertretung kümmern. Und da hat, denke ich mal, Bach auch Optionen. Er hat ja einfach schon Schüler, das liegt ganz nah, dass die das vielleicht dann übernehmen, jedenfalls die Rolle an der Orgel. Und wie sich das dann verhalten hat jetzt mit den Kantaten und ob es dann vielleicht irgendwie mal einen Deal gab, auch mit den beiden Kapellmeistern, dass die sich hin und wieder auch mal gegenseitig vertreten haben. Auch die Dresse sind vielleicht mal nach Rudolstadt oder nach Gotha oder so eingeladen worden. Mhm. Also ich glaube, das ganz so streng war das nicht, aber es musste schon alles auch seine Ordnung haben.
Aber wir können festhalten, dass das legitim war, also dass Bach nicht irgendjemanden hintergangen hat und heimlich irgendwo hingefahren ist, das wäre wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen. Nein. Also Gastspiele an anderen Höfen in diesem dichten Netz der mitteldeutschen Fürstentümer, das war durchaus üblich. Und da sind gleich mehrere Orte für Bach wichtig, aber ich denke, an erster Stelle ist es Weißenfels. Weißenfels, das ist natürlich Stichwort Jagdkantate. Michael, wie kam es zu diesem Kontakt? Können wir das irgendwie ermitteln?
Ja, das können wir sogar sehr gut nachzeichnen. Es gibt da praktisch eine Verbindung zwischen Bach, Weimar und Weißenfels. Mhm. Und die Verbindung heißt Adam Immanuel Weldig. Adam Immanuel Weldig kam, glaube ich, 1697 an den Weimarer Hof. als Falsettist, also als diskant singender Erwachsener, ja, also ob der jetzt alt oder sogar so eine Art Mezzosopran war, ist schwer zu sagen, aber zugleich als Prinzenerzieher, als Pagenhofmeister, also der hatte wirklich eine hohe, wichtige Funktion auch innerhalb der Pädagogen am Hof. War da sogar abgeworben worden, sehr aufwendig aus Merseburg, seines Zeichens ursprünglich Thomaner in Leipzig gewesen, unter Schelle sogar Präfekt zeitweise. Also das war, glaube ich, derjenige, der dem Bach als allererstes was über die Thomaskirche und über die Thomasschule erzählen konnte. Und das wird er sicherlich auch getan haben, weil der Kontakt zu Bach ist insofern wahrscheinlich sehr eng gewesen. Bach, wissen wir, hat in Weimar am Markt gewohnt, sind heute leider nur noch die Kellergewölbe erhalten. Mhm. Und dieses Gebäude gehörte ab 1705 oder 1706 Adam Emanuel Heldig. Der hat das gekauft und Bach hat bei ihm zur Miete gewohnt. Mhm. Und jetzt geht aber der Heldig Ende 1712 nach Weißenfels, wird dort der Prinzenerzieher und zugleich eben auch Mitglied der Hofkapelle. Und jetzt brat mir einer einen Storch, wenn der Umstand, dass eben zwei Monate später Bach dorthin geholt wird, nicht irgendwas mit Heldig zu tun gehabt haben sollte. Zumal die beiden so eng miteinander befreundet gewesen sind, dass wir sogar gegenseitige Patenschaften haben. Also Bach war sowohl Pate bei einem Kind von Heldig, als auch Heldig seinerseits bei wem? Wenn ich sage Adam Emanuel Heldig.
Na, bei Karl wird, Philipp Emanuel, genau, wo noch ein der, anderer bedeutender
ganz
Taufpate
genau, 1714.
Da war.
Also der ist sicherlich derjenige, der das einrührt. Wie viel da sozusagen noch im Busche steckt, ob dieses Gastspiel zum Geburtstag des neu gekrönten Herzogs Christian auch angelegt war, damit Bach sich als künftiger Kapellmeister ins Spiel bringen konnte, verweisen wir jetzt, wissen wir nicht. An sich ist dort Johann Philipp Krieger Kapellmeister, der Jüngste war er nicht mehr. Also all das ist im Bereich des Möglichen. Aber hier gibt es eben diese Verbindung. Und man sieht auch, dass das mit 1713 keineswegs zu Ende war. Es gibt, glaube ich, 2, 3 weitere Belege, wo Mitglieder des Weimarer Hofs, unter anderem auch mal der Aiblinger, da der Tenor, in dieser Karnevalssaison, die zugleich immer eben auch den Geburtstag des Herzogs mit sich brachte im Februar, nach Weißenfels verpflichtet wurden. Also das war sozusagen ein Hotspot. Und es war natürlich auch ein Musenhof. Ich meine, die hatten schon seit vielen Jahren auch eine Tradition von aufwendigen Opernaufführungen. Und da ist man gerne hingereist.
Obwohl man natürlich sagen muss, dieser Herzog Christian in Weißenfels ist das volle Gegenteil zu Wilhelm Ernst, dem Gläubigen. Ne?
Ein Hallotri, also heftiger Alkoholiker. Ja. Ja. Wobei vor 1713, da war ja noch der Vorgängerherzog. Das war, glaube ich, ein sehr rechtschaffender Kerl.
Na gut, aber Bach hatte mit diesem Christian zu tun, also hat er gleich gesehen, wie unterschiedlich so irgendwelche Adlige sein können. Und dem Christian hat er ja dann auch die Treue gehalten oder umgekehrt, vielleicht eher der Christian hat dem Bach die Treue gehalten. Ja. Die haben sich ja dann auch noch in der Leipziger Zeit kontaktiert, bis es dann zu diesem Titel gekommen ist.
Irgendwann im Jahr 1729, wir kennen den Hergang der ganzen Geschichte nicht, aber fängt Bach an, sich zu nennen Kapellmeister von Haus aus am Hofe zu Sachsen-Weißenfels. Und das passiert just nachdem eben Fürst Leopold von Anhalt-Köthen gestorben war. Bis dahin konnte ja Bach diesen Titel Kapellmeister, den er durch seine Köthener Zeit erworben hatte, weitertragen. Aber in dem Augenblick, wo Leopold gestorben war, war dieser Titel de facto erloschen. Und dann muss Bach wie ein Wilder danach gesucht haben, nach einem anderen Hof, wo er eben dieses Prädikat erhalten kann. Und irgendwas ist da passiert, was dazu geführt hat, dass eben der Christian ihm diesen Titel gegeben hat. Ja, nichts hat Genaues wissen wir nicht.
Noch eine Flasche hingestellt. Ich muss sagen, Bach und seine Titel ist auch so ein komisches Kapitel.
Machen wir mal einen Podcast drüber.
Machen wir mal einen Extra-Podcast. Ja. Ja, also ein bisschen titelgeil war er schon. Ne? Darf ich das so sagen oder kriege ich da Hausverbot?
Nein, schon. Und vor allem, um ihn jetzt auch mal in Schutz zu nehmen, ich glaube, der ganze Barock und die ganzen städtischen und höfischen Gefüge, die sind schon einfach sehr, sagen wir mal, titelhörig. Und ich glaube, Bach hat hier in Leipzig immer so ein bisschen diesen Komplex, neben all diesen Hofräten da innerhalb des Stadtrates und neben all diesen hochdekorierten Universitätsprofessoren. Als Kantor zu St. Thomae hat er sich also wirklich nur bezeichnet, wenn er dem Stadtrat geschrieben hat. Ansonsten hat er wirklich immer geschaut, dass er eben die Titel nehmen konnte, die eben in der Hierarchie irgendwie noch ein bisschen weiter oben waren. Und da war nun mal Kapellmeister das Höchste, was ging.
Also Weißenfels ist sehr wichtig und dann hören wir doch noch einen zweiten kurzen Ausschnitt aus der Kantate, wo wir wirklich sicher sein können, dass Bach sie für Weißenfels komponiert hat, aus der Jagdkantate. Musik noch ein Ausschnitt aus einer Arie der Jagdkantate von Bach 1713, komponiert für Weißenfels. Es gibt natürlich noch viele andere Residenzen in Thüringen. Ja, also manchmal heißt es ja, man muss nur mit Anlauf spucken und ist schon über die Grenze. Und eine solche Residenz war Gotha, und ja, zwar keine unwichtige.
Nein.
Auch traditionell, welche Kontakte gab es dorthin? Können wir von Bach irgendwie was dingfest machen da?
Also Gotha muss auf jeden Fall für Bach eine Rolle gespielt haben. Der wird nicht nur ein- oder zweimal dort gewesen sein. Zweimal lässt sich aber belegen. Also Gotha, muss man sich erst mal klar machen, das ist kaum ein Steinwurf von Ohrdruf.
Eben.
Ja, und auch der große Bruder, der Johann Christoph Bach, bei dem der Teenager Bach 5 Jahre lebt, der hatte ganz, ganz enge Verbindungen zu Gotha und wird dort auch häufiger, denke ich mal, musiziert haben, ausgeholfen haben. Und wir haben dann einen Beleg, ich glaube aus dem Jahr 1711, dass Bach da mal in den Hofrechnungen auftaucht, also Johann Sebastian Bach. Können nicht direkt ableiten, heißt es, dass er da gewesen ist oder hat er Musikalien hingeschickt. Und dann passiert das Ganze nochmal, und das ist eigentlich der brisante Eintrag. Am 12. April 1717 kriegt Bach 12 Taler, also der Konzertmeister Bachen, und wir wissen nicht so richtig, wieso.
Ist viel Geld,
und
ne?
12, das ist nicht wenig, ja, sagen wir so. Aber wenn man es im Kontext betrachtet, man sieht, dass so 1716, 17, 18 viele hochrangige Musiker, Kapellmeister, Konzertmeister von benachbarten Höfen, selbst Reinhard Kaiser von Hamburg, entweder dahin kommen oder was hinschicken und dann meistens so 6 oder 12 Taler, der Einzige, der mehr kriegt, ist mal wieder Telemann, ja, bekommen. Und das hatte einen einfachen Grund. Dort war der Kapellmeister gestorben, Friedrich Wilhelm Witt. Und die Stelle war jetzt frei. Und da machen offenbar mehrere in Schaulaufen. Und ich denke so auch Bach, weil das ist ja genau diese Zeit, wo in Weimar gerade ein paar Monate vorher der Kapellmeister Drese gestorben ist, aber der Herzog sich schwer tut, jetzt sich klar zu bekennen, wer der Nachfolger wird. Und Bach hat ja sicherlich auf diese Stelle gehofft. Aber dann eben haben wir vom 12. April 1717, also 4 Monate nach dem Tod von Drese, diesen Beleg da in Gotha. Und mein Kollege Andreas Klöckner, der hat ja damals darauf aufmerksam gemacht, dass das ja relativ kurz nach dem Karfreitag ist. Mhm. Der 26. März war im Jahr 1717 der Karfreitag. Und er hat dann daraus abgeleitet, dass der Bach doch ganz gewiss nach Gotha engagiert wurde, damit die eine vernünftige Passionsmusik haben. Und die hat er aufgeführt und dafür die 12 Taler gekriegt. Und das ist bestimmt sozusagen die Passion, von der manche denken, dass es sie gab, sich viele wünschen, dass es sie immer noch gibt, nämlich eine Vorleipziger Passion, die sogenannte Weimarer Passion. Es gibt schon Mitte des 19. Jahrhunderts mal eine Bemerkung bei Hilgenfeld. Bach hätte wohl um das Jahr 1717 eine Passion geschrieben. Und da war jetzt natürlich dieser Eintrag irgendwie ein Link, an dem man sich festhalten kann. Mhm. Und das hat sich also mittlerweile wirklich so stilisiert, dass man schon drüber diskutiert, wie denn jetzt diese Gotha-Passion nun ausgesehen haben könnte. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig. Weil
denn
wirklich,
wir haben weder Text noch Musik, ne?
Wir haben erstmal den Beleg und der ist unverrückbar. Bach hat irgendwie mit den Gothern Ende März, Anfang April irgendwas gedealt, wofür er 12 Taler gekriegt hat. Das kann ein Auftritt vor Ort gewesen sein, sogar sehr gut. Würde auch dazu passen, dass Bach einfach versucht, seinen Marktwert zu testen. Ob es dann nun wirklich ausgerechnet die Passionsmusik gewesen sein muss oder ob Bach einfach über einen längeren Zeitraum da war, vielleicht auch die Osterkantaten geleitet hat, vielleicht aber am Ende auch nur an der Tafel musiziert hat. Genau genommen wissen wir das nicht. Aber, ich meine, zurückkommend auf deine Frage, also Gotha ist sozusagen ein Ziel für Gastspiele und es würde mich sehr wundern, wenn es nicht noch weitere Termine dort gegeben hat. Die haben ja so einen richtig ordentlichen Kapellmeister dann erst wieder 1719-20, das wird dann Gottfried Heinrich Stölzel und dann ist der da im Amt für ein paar Jahrzehnte.
Nun gibt es ein Kyrie aus der Weimarer Zeit mit hoher Sicherheit, was später von Bach in einer der lutherischen Messen dann verarbeitet wurde, das auf die Weimarer Zeit datiert wird. Ist da was dran? Könnte das mit dieser sogenannten Weimarer Passion zusammenhängen oder kann das auch in einem anderen Zusammenhang entstanden sein? Ich meine,
ja, du fragst deshalb, weil da sozusagen Christe Dulam Gottes als Cantus Firmus erscheint. Ja, also ich denke, da ist mehr frommer Wunsch in diesem Gedanken als vielmehr ein faktischer Beleg, weil überhaupt damals sogenannte Choralmessen zu komponieren oder Sätze aus dem Messordinarium mit einem Cantus Firmus, sogenannte Choralmessen. Das ist eine ganz beliebte mitteldeutsche Praxis. Und es gibt so ein Aufführungsbuch, wo wirklich sehr gut belegt ist, am Weißenfelser Hof, was jeden Sonntag und Feiertag musiziert wurde von der Hofkapelle, von den 1680er Jahren bis in die 1730er. ganz häufig zu jedweder Art von Sonn- oder Festtag eine Choralmesse mit dabei. Ich kenne das Gleiche vom Merseburger Hof, auch quer durchs Kirchenjahr. Also da würde ich wenig drauf legen.
Aber nach Weimar aber, ist die schon zu datieren, dieses Sätzchen höchstwahrscheinlich?
Ja, das sieht ganz klar so aus, ja. Und jetzt wegen Brücke, also zu einer Passionsmusik, natürlich gibt es auch viele Überlegungen, wo kommen diese Arien her, die der Bach da 1725 plötzlich in die zweite Fassung der Johannespassion einarbeitet. Also vielleicht nicht Himmelreise, aber die beiden anderen Arien, das könnte man sich sehr gut vorstellen, dass die schon aus was Älteren stammen. Manchmal gab es auch die Überlegung, dass Teile der Johannespassion vielleicht eine Vorgeschichte haben. Aber das ist alles ganz schwer zu sagen. Mhm. Vielleicht ist auch diese ganze Weimarer Passion insofern ein Phantom. Was wir ja wirklich wissen, ist, dass der Bach in Weimar irgendwann von diesem Monsieur Kaiser eine Markuspassion von der Hofkapelle musizieren lässt. Und vielleicht hat man die auch als so eine Art Weimarer Passion angesehen, auch wenn sie gar nicht von Bach selber komponiert war. Schließlich haben ja offenbar auch die eigenen Kinder dann für den Nekrolog, als sie dann gesagt haben, Bach hat 5 Passionsmusiken komponiert, haben sie ja anscheinend auch diese anonyme Lukas-Passion, die sich Bach abgeschrieben hat, dazugezählt. Was wirklich also ein Stück ist, was nicht im Ansatz nach Bach klingt und wo man sich echt fragt, warum hat er das aufgeführt? Ja, aber natürlich wünschen wir uns alle, dass wir neben Johannes und Matthäus, was überliefert ist, und Markus, was leider verloren ist, eben noch mehr Passionsmusiken hätten von Bach. Aber ich wäre da sehr vorsichtig. Fakt ist, der ist an diesen Höfen präsent. Und sicherlich holt man Bach für ein Gastspiel, um dort sich mit seinen größten Talenten zu zeigen. Und das ist einmal das Tastenspiel, sei das jetzt auf dem Cembalo oder sei es auf der Orgel oder sei es eben tatsächlich als Komponist. Und das kann durchaus auch für Kirchenmusik gewesen sein.
Und wir hören, ob du willst oder nicht, mal kurz in dieses Kyrie mit dem Cantus Firmus Olam Gottes unschuldig hinein. Ein Weimarer Kyrie, ein einzelstehender Satz, vielleicht gehört auch noch eine ganze Messe dazu, die wir nicht kennen, oder vielleicht einzelne Sätze. Das bleibt jetzt auch späteren Forschungen noch vorbehalten, wie man so gerne immer sagt. Wir wollen nach weiteren Nebenjobs mal schauen, die Bach von Weimar aus gemacht hat. Und da spielt eine große Rolle sein großer Ruf als Orgelexperte. Damit ist er ja überhaupt in Weimar angekommen 1708 als ein Beurteiler dieser neuen Orgel. Das haben wir ja ganz am Anfang dieser Weimar-Serie betont. Für welche Orte ist das in der Weimarer Zeit noch nachweisbar? Also war Bach weiter der Orgelexperte in Thüringen?
Also er war auf jeden Fall einer der Gefragtesten. Ich will jetzt gar nicht mal unbedingt behaupten, dass er in seiner Weimarer Zeit schon der Gefragteste von allen ist. Da bräuchten wir eine genaue Statistik, wer alles die Neubauten begutachtet hat. Und manchmal lässt sich das leider gar nicht mehr nachweisen. Und auch bei Bach müssen wir davon ausgehen, das, was wir nachweisen können, ist möglicherweise nur die Spitze des Eisbergs. Das ist erstmal klar. Er hat 1712, 13, 14 eben diese Erweiterung seiner eigenen Orgel in der Schlosskirche beaufsichtigt und eben dann auch begutachtet. Ja. 1710 hat er eine kleine Orgel in Taubach, das ist ein Dörfchen in Thüringen, Kirche St. Ursula geprüft. Im Jahr 1716 in Halle, immerhin die Marktkirche, also wirklich kapitaler Orgelneubau von Kunzius. In Taubach war das eine Trebsorgel, das ist eben dieser Weimarer Orgelbauer, der eben für Bach auch in Weimar selbst der relevante ist. 1716 lädt man ihn ein nach Erfurt, da hat die Augustinerkirche ihre neue Orgel prüfen lassen. Das war ein Neubau von Sterzing, bekannten Orgelbauer. Mhm. Und dann allerletzter Atemzug in Weimar, also Bach wird ja praktisch im Dezember 1717 rausgeschmissen am Weimarer Hof. Und er ist entweder erstmal ganz schnell nach Köthen gereist oder er hat tatsächlich Station gemacht in Leipzig. Fakt ist, er ist Ende Dezember 1717 in Leipzig, um die neu gebaute Orgel in der Paulinerkirche, in der Universitätskirche von Johann Scheibe zu prüfen. Also das sind so die belegten Orgelprüfungen. Zum anderen ist er wirklich eine der Instanzen schon in der Weimarer Zeit, die man anspricht, wenn es um Orgelneubauten geht. Ich habe mal einen ganz interessanten Fall recherchiert. Es gab in Schleusing, Südthüringen, damals einen Organisten, Johann Matthias Holzhey. Und der hat wirklich sein Leben lang seine Vorgesetzten versucht zu überzeugen, eine neue Orgel zu bauen. Und schreibt immer wieder neue Eingaben, wo er beschreibt, wie er sich den Orgelbau vorstellt und was man machen könnte und was nicht und dass das alles doch gar nicht so teuer ist. Und wirklich, also im Grunde sind das Traktate, die der da überreicht. Und ich glaube, im Jahr 1711 war das, da schickt er eine Liste der Korrespondenten, mit wem er sich schon geschrieben hat über diesen Orgelbau. Und das ist ein Who is Who. Mhm. Und macht auch so kurze Zusammenfassungen, was die angeblich ihm zurückgeschrieben haben. Und da taucht einmal der Organist zu Arnstadt, Bach auf, offensichtlich Johann Sebastian Bach, irgendwie Zitat, wünscht viel Gutes. Also wahrscheinlich hat er dem geschrieben, hat gesagt, ja super, wünscht dir viel Erfolg. Also so, dann kommt aber auch nochmal der Hoforganist Bach. Also hat er ihn wahrscheinlich dann in Weimar nochmal angeschrieben. Also später schreibt der Fasch an, der muss sogar Reinhard Kaiser angeschrieben haben. In der Festschrift für den Ton Kuppmann zum 75. Geburtstag habe ich das mal geschildert. Rührende Geschichte, Johann Matthias Holzhey. Aber da sieht man eben, Bach ist da auch auf der Liste. Also den fragt man, ja.
Okay, sehr schön, sehr schöne Geschichte, ja. Und hat das eigentlich geschafft dann?
Nein, ich glaube, irgendwie ist es tragisch ausgegangen. Ich glaube, es ging gerade dann los mit dem eigentlichen Bau und er hat dann das Ende nicht mehr erlebt. Gott. Und es sind aber bestimmt, ich würde mal sagen, 150, 200 beschriebene Seiten Papier in verschiedenen Archiven von ihm überliefert. Also es ist herzzerreißend.
Oh, da haben wir den aber jetzt auch mal hier gewürdigt. Ja, das Holzhey. Ist verfilmbar, glaube ich. Geschichte, ja. Ja, also Bach als Orgelfachmann gefragt und das nimmt ja nicht ab, das wird ja dann vor allem in der Leipziger Zeit noch sehr, sehr stark zunehmen. Letzte Bemerkung jetzt zu Nebengeschäften in Weimar abseits des Hofes, das ist die Schülerfrage. Die hatten wir immer schon mal ein bisschen berührt, ja, wir haben schon mal den Schüler Kräuter erwähnt. Wie viele konkrete Schüler kennen wir denn aus Weimarer Zeit und war das echt auch eine Einnahmemöglichkeit, die sich lohnte?
Also konkrete Schüler, also der Kräuter auf jeden Fall. Von dem würde ich jetzt gleich mal auch noch zwei Zitate vorlesen, gerne, weil die wirklich so ziemlich alle Fragen beantworten, gerade ob das lukrativ gewesen ist und wie es gewesen ist. Ja. Also da ist er sozusagen unser Topzeuge. Ansonsten gibt es schon ein paar Namen, die rumschwirren. Also Johann Tobias Krebs, der Ältere, Orgelschüler bei Bach, der erst in Buddelstedt Kantor und Organist ist und dann Organist in Buttstedt. Ja, das ist die Reihenfolge. Buttstedt hat die vergleichsweise größere Orgel, ganz wichtiger Überlieferer auch für Bachs Orgelwerke. Dann der spätere Weimarer Stadtorganist Vogler, wichtige Gestalt. Da ist es ein bisschen unklar, wann dieser Unterricht begonnen hat und geendet hat. Manche waren eben schon Schüler Bachs vor Weimar, also in Mühlhausen oder gar schon in Arnstadt. Wen es dann auch auf jeden Fall noch gibt, ist Johann Martin Schubert. Das scheint so ein bisschen dieser Adlatus gewesen zu sein, schon in der Mühlhäuser Zeit, aber dann eben auch konstant in der Weimarer Zeit, der ganz viele Kopistendienste für ihn macht. Immer wenn das Stimmmaterial für die neuen Kantaten ausgeschrieben werden muss, ist er einer der Hauptschreiber. Und der wird dann auch sein Nachfolger als Hoforganist, Johann Martin Schubert. Und es gibt da noch so zwei, drei andere Namen, die rumschwirren. Manchmal ist es auch so, jemand erwähnt, der sei Bachschüler gewesen. Und dann weiß man nicht genau, ist es jetzt Weimarer Zeit oder schon ein bisschen vorher. Fakt ist, das ist für Bach in der Zeit gewiss die lukrativste Einnahmequelle. Ja, es kommt ja auch übrigens noch hinzu, er gibt ja auch den Prinzen, also dem Ernst August und dem Johann Ernst irgendwie Unterricht. Auch das wird vergütet. Aber was ich jetzt unbedingt mal zitieren will, also Der Philipp David Kräuter aus Augsburg kommt eben mit einem Stipendium nach Weimar, um sich eben von Bach ausbilden zu lassen und schreibt eben in regelmäßigen Abständen Briefe an seine Augsburger Sponsoren, Patronen, um einfach Rechenschaft abzulegen. Und der erste Brief, den er schreibt im Jahr 1712, da sagt er Folgendes, und es geht jetzt letztlich ums Honorar. 5 Gulden gab ich Herrn Bach vor den halben Monat April, aus Sorge, er möchte den Monat ganz zu dem Jahr rechnen. Also sozusagen, damit er eben nicht einen vollen Monat ihm berechnet, hat er sozusagen also vorgeprägt und hat gesagt, wahrscheinlich, weil er am 10. April erst angefangen hat, hier hast du die 5 Taler. So. Welches sich nun mit dem Monat Mai anfangen solle, also da dann der reguläre Unterricht. Er begehrte anfänglich 100 Reichstaler für das Jahr, ich brachte es aber auf 80 Taler herunter. Also er hat ihn runtergehandelt. Dahingegen er mir Kost und Informationen geben will. Also mit anderen Worten, aha, 80 Taler, das sind praktisch 100 Gulden pro Jahr. Damit ist der Unterricht und letztlich auch die Unterkunft plus Verpflegung finanziert. Und jetzt mal zum Kontext. Also Bach hat in der Zeit ein Jahresgehalt von 200 Gulden. Und jetzt zahlt der ihm immerhin, ja, der Kräuter, 80 Taler, also 100 Gulden, dafür, dass er ihn ein Jahr lang unterrichtet und eben auch versorgt. Und ich glaube, das ist für Bach ein guter Deal. Also ich meine, das ist ja nur quasi nochmal 30% Einkünfte obendrauf. Hm. Sicherlich kostet natürlich die Verpflegung von ihm auch ein bisschen was, aber ich denke, das fiel so ab. Hm. Und jetzt die Frage, was Bach dafür gemacht hat, die beantwortet Kräuter dann in einem späteren Brief. Da schreibt er über Bach: Er ist ein vortrefflicher, dabei auch sehr getreuer Mann, sowohl in der Komposition und Klavier als auch in anderen Instrumenten. Er gibt mir den Tag gewiss 6 Stunden zur Information, also er unterrichtet ihn pro Tag 6 Stunden, aber das wird jetzt präzisiert, die ich dann absonderlich zur Komposition und Klavier, auch bisweilen zu anderer Instrumentenexerzierung hoch vonnöten habe. Die übrige Zeit wende ich für mich allein zum Exerzieren und Dekopieren an, denn derselbe mir alle Musikstücke, die ich verlange, kommuniziert. Ich habe auch die Freiheit, alle seine Stücke durchzusehen. Würde mir also nichts fehlen, was zu meinem Vorhaben, welches auf Gottes Ehre zielet, nötig und dienlich wäre. Mhm. Also sinngemäß, er sagt, eigentlich 6 Stunden konzentrierter Unterricht in der Komposition und auf dem Klavier, manchmal auch noch auf anderen Instrumenten und ansonsten macht er Selbststudium und kopiert Stücke. Und ich glaube so ein bisschen, dass man schon unterstellen muss, dass er eher aufrundet als abrundet, weil er muss ja im Grunde seinen Augsburger Sponsoren klar machen, euer Geld ist hier gut angelegt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich Bach 6 Stunden neben ihm steht. Aber man muss auch relativierend sagen, Unterricht kann durchaus auch bedeutet haben, so beschreibt das zum Beispiel Johann Gottfried Walter über seinen Unterricht bei Buttstedt. Wenn der zu ihm gegangen ist für eine Stunde, hat der Buttstedt ihm ein Musikstück in die Hand gedrückt, Noten, gesagt, hier, du setzt dich jetzt hier rein, du schreibst das ab und in einer Stunde gehst du wieder. Hm. Und das war der Unterricht. Hm. Ich denke, der Bach hat schon ein bisschen mehr gemacht. Er wird es auf keinen Fall auf die leichte Schulter genommen haben. Das wird schon ein intensiver Unterricht gewesen sein. Auf jeden Fall ist es, und das war ja deine Ausgangsfrage, ein ganz, ganz lukrativer Nebenverdienst. Mhm. Und er hat ja in der Zeit nicht nur den Kräuter gehabt. Dieser Schubart ist wirklich sein Ad Latus. Wenn da nochmal ähnliche Beträge fällig wurden und lass mal nochmal 3, 4 andere Schüler gehabt haben, vielleicht nicht auf ganz so großer Spur. Und dann noch eben diese Gelder, die er von den Prinzen bekommt. Da wird dann plötzlich aus diesen gut 200 Talern Jahreseinkommen ganz schnell mal das Doppelte.
MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de und überall, wo es Podcasts gibt.